Hallo und herzlich willkommen. Ihr ahnt es schon, das hier ist die neueste Folge des Runner's World Podcasts. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt's mal wieder einen kleinen Blick hinter die Kulissen einer Laufveranstaltung. Der Düsseldorf-Marathon hat jetzt eine kleine Pause hinter sich. In diesem Jahr geht es aber wieder los. Wie es dazu kam, das weiß Sonja Oberem am besten. Die organisiert den Düsseldorf-Marathon nämlich. Und war nebenbei bemerkt übrigens auch selbst sehr erfolgreiche Läuferin. Mehr dazu und natürlich den Blick auf den Düsseldorf-Marathon gibt's jetzt in dieser Podcast-Folge. Martin Grüning und Henning Lehnertz haben sich mit Sonja Oberem unterhalten und das Gespräch hört ihr jetzt und hier im Podcast. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch im Namen des gesamten Runner's World Teams viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Werbung. Bereit für die bequemste Erfahrung, die du je beim Laufen gemacht hast? GuruWear präsentiert die Revolution im Komfort. Diese neuen atmungsaktiven Windbreaker bieten dir zu fast jeder Jahreszeit perfekten Schutz vor Wind und leichtem Regen. Das innovative, superweiche Innenfutter sorgt für optimale Feuchtigkeitsregulation und verhindert, dass das Material auf der Haut klebt. Für höchsten Tragekomfort, selbst bei intensiver Aktivität. Dank des leichten, kompakten Designs nimmst du die Jacke bei jedem Abenteuer mit. Entdecke die neue Windbreaker-Kollektion auf guruwear.com und sichere dir 20% Rabatt auf deine erste Bestellung, wenn du dich für den Newsletter anmeldest. Hol dir deinen neuen Lieblings-Windbreaker. Werbung Ende.
Okay, dann legen wir los, oder?
Die Aufnahme läuft.
Aufnahme läuft, ja. Ich freue mich über eine neue Podcast-Folge von Runner's World. Ich sitze hier mit meinem lieben Kollegen Henning Lehnertz.
Moin.
Und uns zugeschaltet ist ich sage das ja nicht zu häufig, aber in dem Fall sage ich es jetzt einfach mal, eine Lauflegende, Sonja Oberem, eine Triathlon-Legende. Die liebe Sonja, wer sie nicht kennt, hat den Weg gemacht von der Triathletin zur erfolgreichen Marathonläuferin. Du warst als Juniorin Weltmeisterin als Triathletin.
Ja,
du warst dann als aktive Europameisterin als Triathletin, bist dann zum Marathon gewechselt. Warum, wirst du uns nachher vielleicht einmal noch mal kurz erklären. Hast eine Marathon-Bestzeit von 2:26:12. Du warst bei den Olympischen Spielen in den Top 8. Du warst bei Weltmeisterschaften in den Top 6. Du bist, ich glaube, der Höhepunkt war dann die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften in München. Also wirklich krasse Erfolge gefeiert. Und bist dann dem Sport aber auch immer verbunden geblieben als Organisatorin von diversen Laufveranstaltungen und bist jetzt, ich sage jetzt, du wirst mich korrigieren, Rennleiterin des Düsseldorf-Marathons Uniper Düsseldorf-Marathon. Auch zu dem Sponsor wirst du uns vielleicht nochmal was sagen. Mhm. Wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen. Der Düsseldorf-Marathon steht vor der Tür. Wie konntest du es möglich machen? Wir haben dich ja vorher auch noch so mit den Zeiten mal 9, mal 11 Uhr hin und her. Du hast gesagt, ich bin entspannt, ich bin flexibel. Wie konntest du, wie kann das sein? Es sind doch nur noch wenige Tage. Ja. Nein, ein paar ganz Wochen. Wenige Wochen bis zum Marathon.
Stimmt.
Du wirkst sehr entspannt. Es scheint alles zu laufen.
Genau, ich habe halt auch ein sehr gutes Team. Also ich bin ja seit 2021 Teil der ganzen Düsseldorf-Family, die Live verwaltet und managt in Düsseldorf alle, sagen wir mal, Venues im Neudeutsch, die Merkur-Spielarena, PSD-Dom, Mitsubishi-Halle. Und darüber hinaus organisieren wir auch noch den Japan-Tag und den Weihnachtsmarkt und wir haben 150 Event-Profis in der Firma und ich leite da in der Abteilung die Sports, die Unterabteilung die Running und dabei organisieren wir unter anderem den Uniper Düsseldorf Marathon und von daher sind wir da vom Team her sehr gut aufgestellt, wir haben eigentlich für alles so unsere Spezialisten und deshalb kann ich auch 4 Wochen vor der Veranstaltung, vor der Neuauflage muss man ja sagen, ist ja praktisch wie eine Erstveranstaltung, noch relativ entspannt sein.
Henning, von deinen Athletinnen und Athleten läuft da jemand in Düsseldorf?
Nein, in diesem Jahr nicht. Wir sind verteilt auf Hannover, Berlin, was den Halbmarathon angeht, und Hamburg als Heimspiel sozusagen. Von daher nicht. Ganz kurz, bevor wir weitermachen, ich fand es unglaublich beeindruckend, du hast ihre komplette Vita ohne irgendwelche Notizen vor dir wiedergegeben. Also er hat das entweder auswendig gelernt oder er wusste es schon immer. Aber das war sehr beeindruckend. Ich saß hier mit offenem Mund und fand das sehr beeindruckend, was du geleistet hast, Sonja, und auf die Beine gestellt hast in deinem Leben bislang. Aber vor allen Dingen, dass Martin das quasi aus dem Kopf hier wiedergeben konnte, sehr beeindruckend.
Naja, also das war ja eine beeindruckende Karriere. Und du bist zehn Jahre jünger als ich. Das habe ich schon sehr, sehr genau verfolgt damals. Das war schon einmalig. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, Henning trainiert in Hamburg eine Gruppe sehr ambitionierter Läuferinnen und Läufer. Und ich wollte darauf hinaus, dass Henning jetzt sagt, ja, an dem Tag ist halt auch Hamburg-Marathon. Und deswegen direkt meine Frage vorweg. Wie konntet ihr auf diesen Termin gehen? Was hat euch dazu bewogen?
Ja, weil das eigentlich der traditionelle Düsseldorf ist. Hamburg war sonst immer Mitte April, also 1 bis 2 Wochen vor Düsseldorf, und ist irgendwann mal, aber auch schon länger her, auf Ende April gegangen. Deshalb nicht wir haben den Termin gewählt, sondern Hamburg hat sich irgendwann entschieden, weiter nach hinten zu gehen. Warum, weiß ich nicht, vielleicht auch, obwohl das Wetter, ich bin ja auch, meine Bestzeit bin ich ja übrigens in Hamburg gelaufen, ich mag das Rennen sehr, und warum das so ist, weiß ich jetzt nicht, aber ja, irgendwas ist immer, ne? Also gerade im April findet man ja keinen Termin, der nicht noch doppelt besetzt ist. Mit einem
Aber ihr hattet jetzt nicht die Idee zu sagen, okay, dann wechseln wir auf Mitte April und tauschen quasi mit dem traditionellen Hamburg-Termin?
Nee, hatten wir nicht, weil ich ehrlich gesagt nicht die Nähe unbedingt zu Hannover gesucht habe, weil Hamburg ist nicht unsere Liga, muss man also ehrlicherweise sagen. Wir wissen ja, wo wir uns einordnen können, und wir fangen ja auch gerade erst neu an. Deshalb habe ich jetzt Hamburg, ja, aber ist keine Bremse für uns gewesen, was ja auch die Anmeldezahlen zeigen. Das hat jetzt unsere Anmeldezahlen nicht geschmälert.
Sag mal was zu den Anmeldezahlen.
Genau, wir werden über 4.000 Marathonläufer haben. Das hatten wir in Düsseldorf tatsächlich noch nie. Und 6.000 Halbmarathonläufer gab es auch noch nicht. Wir werden vermutlich auch diese Woche die Anmeldung zumachen müssen. Also der Halbmarathon wird ausverkauft sein. Und bei den Staffeln sind wir jetzt auch bei über 1.000 angekommen. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber die Einzelstarts, die sind eben sehr gut gebucht, und darüber freuen wir uns sehr. Das war jetzt auch nicht zu erwarten nach so einer langen Pause und nach dem ganzen Hin und Her, was so in der Vergangenheit war. Ja, sind wir da darüber sehr froh.
Tatsächlich sehr, sehr beeindruckend. Wie gesagt, parallel dazu der Hamburg-Marathon als größter deutscher Frühjahrsmarathon. Ja. Das spricht ja eigentlich dafür, dass irgendwie speziell die Region vermutlich auf das Event gewartet hat. Kannst du sagen, aus welchem Einzugsbereich die Meldungen kommen?
Genau, also überwiegend kommt es natürlich aus Düsseldorf und Umgebung und dem Rheinland. Ne, das ist ja nun mal, wir haben dann in dem Fall den Vorteil, dass wir sehr dicht besiedelt sind und sehr laufaffin, sodass viele Leute dann sagen, okay, wenn ich in Hamburg nicht starten kann und in London keinen Platz gekriegt habe, dann versuche ich es mal in Düsseldorf. Ja, ich denke, das ist es. Ne? Wir sind also sehr, sehr regional gebucht.
Jetzt haben wir aber ganz am Anfang, habe ich versprochen, dass wir auch auf deine Karriere eingehen. Jetzt sind wir schon direkt zu dem Marathon gesprungen. Lass uns das einmal kurz zurückstellen. Weiterhin ja, glaube ich, ganz spannend ist die Frage, die du früher schon 1.000 Mal beantwortet hast, aber die du jetzt nochmal hier vielleicht ausführen kannst. Warum hattest du damals den Weg von der Triathletin, von der sehr, sehr erfolgreichen Triathletin, zur Läuferin, zur Marathonläuferin?
Das ist der bessere Sport, ist doch logisch.
Ja, sehe ich auch so, aber
muss man nicht schwimmen.
Also der Hauptgrund war tatsächlich, weil ich gerne zu Olympischen Spielen wollte und Triathlon war 1996 noch nicht olympisch, sondern nur Demonstrationssportart. Und da ja meine Lauf, ich komme ja ursprünglich vom Schwimmen, ne, das ist ja das Kuriose dabei, dass ich gar nicht eigentlich im Laufen bis von daher, und ich war aber ja immer sehr stark im Laufen, ohne viel dafür zu tun zu müssen. Und dann bin ich ja 93 das erste Mal eigentlich mehr oder weniger ohne Training in Berlin mitgelaufen und bin in 2:38 Zehnte geworden. Und das Jahr drauf hatte ich mich dann ja schon für die WM in Göteborg qualifiziert. Das lief dann aber noch parallel zum Triathlon. Es war aber klar, dass also beide Sportarten auf absolutem Spitzenniveau funktionieren nebeneinander nicht. Und dann hat natürlich das Argument gezogen, zu Olympia fahren zu wollen. Das hatte ich mir dann so in den Kopf gesetzt und das war so ein Ziel. Dann habe ich gesagt, gut, ich setze jetzt alles auf die Karte Laufen. Und das hat ja auch geklappt, wenn auch auf den letzten Drücker damals in Boston dann. Aber es hat ja funktioniert.
Wurdest du nicht Vierte in Boston?
Ja, genau, zeitgleich mit der dritten, aber entscheidender war die Zeit. Also das war ja so, dass 95 war ich ja Achte geworden in Göteborg bei der WM, war ja eigentlich schon vornominiert für Atlanta. Dann lief aber im Dezember damals die Birgit Jerschabek noch in Lissabon 2:28 und dann war ich eigentlich wieder draußen. Dann hat der DLV aber gesagt, gut, also WM-Platzierung geht eigentlich vor Zeit. Also wir erwarten von dir, dass du noch einmal läufst und du musst unter 2:30 laufen. Meine Bestzeit war aber 2:31. Und dann habe ich gedacht, ja gut, also nach Boston wolltest du auch immer schon mal. Und dann haben wir in Boston angerufen und haben gesagt, ja, ich würde mich da gerne für Olympia qualifizieren und kann ich bei euch starten. Und das war ja eigentlich auch noch die Hochzeit von Uta Pippich. Und ja, da habe ich aber dann einen Startplatz gekriegt im A-Feld und bin dann dahin geflogen. War auch alles super bis einen Tag vorm Rennen, weil es dann nämlich einen Meter geschneit hat. Und ich schon dachte, das war's jetzt. Aber am Wettkampf da selber war alles super. Schnee hatten sie zur Seite geräumt, strahlender Himmel. Und ich bin dann eben mit 2:29:39 ins Ziel gekommen, zeitgleich mit der dritten. Das hat mich damals nicht so sehr interessiert, hat mich im Endeffekt auch ein bisschen Geld gekostet, interessierte mich aber nicht, hatte die Olympia-Quali und das war für mich wichtig und durfte nach Atlanta fahren. Genau, bin dann der Achte geworden, ja, und der Rest ist ja weitestgehend bekannt.
Ja, du sagtest, es ist eben Bestzeit, bist du in Hamburg gelaufen, hast gewonnen.
Genau.
Damals, den Hamburg-Marathon. Ja. Den Düsseldorf-Marathon hast du nie gewonnen. Den bist du zum Ausklang deiner Karriere, glaube ich, noch so nach Geburt deines Sohnes, ne?
Ja, genau. Gelaufen. Ich bin da noch mitgelaufen, war aber da ja schon längst nicht mehr im Training. Aber du weißt ja selber, wenn du ein gewisses Niveau hast und immer noch so ein bisschen niederschwellig trainierst, dann kannst du gewisse Sachen kannst du immer noch abrufen. Ich konnte also bestimmt noch 10 Jahre lang locker unter 2:50 laufen, ohne viel dafür tun zu müssen. Das ist jetzt auch schon mittlerweile anders, aber jetzt bin ich ja noch älter. Von daher war das dann immer so, war vor der Haustür, ich komme ja aus Mönchengladbach und da konnte ich dann immer noch mitlaufen. Ich glaube, meine beste Platzierung war mal ein dritter Platz 2009 oder so. Und das war aber auch mehr Glück, weil andere ausgestiegen sind und ich dann Dritte geworden bin. Also durch Zufall mehr oder weniger. Aber das war dann auch nicht mehr so ambitioniert.
Ja, und dann bist du in die Organisation von Sportevents eingestiegen. Wie kam das? Also was ist da der Hintergrund?
Also das war so, dass der damalige Organisator vom Düsseldorf-Marathon, der hat Carsten Eich und mich so ein bisschen als Aushängeschild für den Marathon eingekauft damals. Und dann konnte ich weiß jetzt, ich kriege die Jahre jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber dann konnte ich irgendwie ein Jahr nicht an den Start gehen. Aber gesagt, ja komm, Jan, also das Geld soll ja nicht ganz verloren sein. Was kann ich denn sonst so machen, außer laufen für dich? So, und dann, so bin ich dann in die Organisation reingekommen und dann sollte es 2011 ein Triathlon geben in Düsseldorf. Und da hatte mich dann die damalige Sportagentur gefragt, ob ich da organisatorisch unterstützen kann im Laufbereich, also diese Laufstrecke organisieren, den Zielbereich. Und so. Genau, und das habe ich dann auch gemacht, damals mit dem Triathlonverband Nordrhein-Westfalen zusammen. Die waren auch Veranstalter. Aber es ist eigentlich keine gute Idee, wenn ein Verband ein Veranstalter ist. Und dann ging das relativ schnell, dass ich dann 2012 selber Veranstalter war. habe ich dann die Firma gegründet und war dann mehr als zehn Jahre habe ich den Triathlon gemacht und auch noch andere Lauf- und Triathlon-Veranstaltungen. Und dann irgendwann ist der Düsseldorf-Marathon ja an Golase verkauft worden. Und ich bin dann 2018 zum Düsseldorf-Marathon gewechselt als Geschäftsführerin der Rhein-Marathon Düsseldorf GmbH und war da bis 2021. Und dann bin ich zu D-Live gegangen und habe dann da erstmal zu D-Live, die Sports, und habe dann da erstmal die Invictus Games mitorganisiert. Und nachdem das dann 2023 im Herbst zu Ende war, also die Spiele waren vorbei, und dann war ich ja im Moment erstmal wieder frei und hatte jetzt noch kein festes Projekt. Und dann kam von außen, also war der Wunsch der Stadt, dass es ja doch wieder einen Marathon geben soll. Und dann haben wir letztes Jahr im Januar im Prinzip damit angefangen, haben das dann im April veröffentlicht und sind jetzt seit gut einem Jahr mit der Orga beschäftigt.
Ich muss einmal kurz einhaken. Wieso gab es dann eine Zeit lang keinen Marathon in Düsseldorf? Also wann war der letzte? Ja. Was war der Grund, warum das nicht fortgesetzt werden konnte?
Genau, der letzte war 2019. Den habe ich ja auch noch gemacht. Dann kam Corona, der ist ja kurzfristig abgesagt worden. Und dann war es ja so, dass ich hatte mich halt ein bisschen mit der Mutterfirma überworfen, weil da nicht gewünscht war, dass die Startgelder zurückgezahlt werden. Das war aber für mich nicht haltbar, also auch nicht vertretbar, weil wir hatten auch eine Ausfallversicherung und die Summe war eigentlich gedeckt. Und für mein Verständnis muss man den Läufern das dann auch wieder zurückzahlen. Wir hätten es ja wieder zurückbekommen, wenn wir wieder eine Veranstaltung hätten machen können. Also die wären ja wieder gekommen, die Leute. So, das war nicht gewünscht. Dann ging das so hin und her und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich nicht mit. Und ohne jetzt irgendwas Neues zu haben oder irgendwas anderes im Kopf zu haben, ich sage, ich kann es einfach nicht mehr. Ich muss erstmal jetzt da weg, weil das kann ich für mich auch nicht vertreten. Ne, das geht nicht. Ich habe auch einen Ruf zu verlieren und das hängt dann, letztendlich hängt es an meinem Namen und nicht an dem von Golase, weil der bei Rhein-Marathon vorne ansteht. Ne, also ich war ja Geschäftsführerin bei Rhein-Marathon und dann ziehe ich mal hier im Rheinland, kennt mich fast jeder. Dann denken die, ja, jetzt das Geld jetzt selbst eingesteckt. Weiß ich nicht. Ne?
Also
und dann habe ich gekündigt und bin dann aber relativ schnell zu die Live und die Sports gekommen und habe gesagt, okay, dann mache ich jetzt die Invictus Games.
Also damals die Situation hat ja unter den Läuferinnen und Läufern natürlich für sehr, sehr viel Unmut gesorgt. Aber selbst so im Rückblick war ja dein Name da nie genannt. Das muss man doch dann sagen. Also wenigstens, ich weiß nicht, wie es in der Region selbst war, aber wenn man von draußen drauf geguckt hat, wir haben sehr, sehr viele Zuschriften von gemeldeten Läuferinnen und Läufern natürlich bekommen und könnt ihr dann nicht mal auch Druck machen und so weiter. Also ich weiß, dass das viele bewegt hat, aber da warst du eigentlich immer außen vor. Da wurde jetzt dein Name eigentlich selten genannt und ich glaube, da hast du vermutlich alles richtig gemacht dann.
Ja, also ich glaube, ich habe wahrscheinlich noch frühzeitig den Absprung geschafft, ne? Denn ohne da zu viel Zeit zu verschwenden in Grabenkämpfen und Rechtfertigungssachen. Also ich hatte eigentlich keinen Plan, wie es weitergeht, aber ich habe erstmal gedacht, hier musst du jetzt erstmal weg. Weil das konnte ich halt mit mir selber nicht vereinbaren. Ne?
Wurden denn die Startgelder letztlich dann zurückbezahlt? Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Wirklich nicht. Okay. Nein. Also hast du alles aus deiner Perspektive natürlich dann richtig gemacht.
Ja, genau, habe ich. Wir hatten natürlich jetzt in Vorbereitung auf die kommende, also auf die neue Veranstaltung. Anfangs, als wir die Anmeldung auch gemacht haben, natürlich sehr, sehr viele Anfragen zu dem Thema und ob wir nicht das Geld erstatten könnten. Und Aber letztendlich, wir haben es nicht, wir kommen auch nicht an die Gelder ran und wir haben auch vor allen Dingen nicht die Meldelisten, ne? Weil das ist ja
jetzt auch eine andere Firma, klar, eine andere Struktur. Also es
genau,
ist ja,
muss man voneinander trennen. Genau, es war aber sehr erklärungsbedürftig, was natürlich verständlich ist. Und Uniper hat das Geld auch nicht, weil die sind selber Leidtragende gewesen, ne? Haben auch einiges verloren da an Geld und von da an daher, ja, aber mittlerweile haben es, glaube ich, alle verstanden und die Meldezahlen zeigen ja, dass ja, die Leute uns jetzt ein bisschen Vertrauen schenken und glauben, dass wir das können.
Ich habe noch als gebürtiger Rheinländer muss ich natürlich eine Frage loswerden. Ne? Du kommst aus Reit.
Mhm.
Das ist linksrheinisch.
Genau.
So, Düsseldorf ist rechtsrheinisch.
Das stimmt.
Wie kannst du das schaffen? Jeden Tag über diesen Rhein rüber zu fahren. Nein. Nein, du hattest schon immer eine enge Beziehung zum Rechtsrheinischen. Du bist ja auch für Leverkusen gestartet.
Ja, genau. Jetzt gibt es auch das, also hier in Gladbach ist es ja so, das ist ja schon sehr nah an der holländischen Grenze und eher auf dem Land. Da sind wir ja froh, wenn wir in große Städte fahren können, von daher.
Wobei, ich erzähle immer gerne, dass ich als Jugendlicher, als Neusser, sind wir lieber 40 Kilometer nach Köln gefahren, als 5 Kilometer über den Rhein nach Düsseldorf
feiern. Ja, okay.
Jetzt habe ich mich geoutet. Nein,
also Kölsch statt Altbier.
Nee, wiederum auch nicht. Also, nee, das nicht.
Nee, das geht auch nicht. Nee, also so nee. als Rheinland, so nee. Richtiger Niederrheiner kannst du kein Kölsch trinken. Nee, das ist schwierig.
Altbier. Doch, trotzdem. Okay, lass uns nach vorne schauen. Jetzt, der Düsseldorf-Marathon findet wieder statt. Ihr habt tolle Teilnehmer in Zahlen. Wie ist überhaupt der Frauenanteil? Kannst du das sagen?
Ui, da erwischst du mich jetzt am falschen Fuß. Keine Ahnung.
Gut.
Das müsste ich jetzt nachgucken. Ja,
ihr habt tolle Teilnehmerzahlen. Was macht den Düsseldorf-Marathon besonders? Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, das ist unique?
Ja, erstmal ist Düsseldorf an sich natürlich schön und wir laufen tatsächlich durch die ganze Stadt. Die Strecke ist schnell, wir haben nur eine Brücke und die ist auch nur von einer Seite, muss man da hochlaufen, weil die Oberkastler Seite, also die linksrheinische Seite, geht eben in den Stadtteil über und auch wieder zurück. Von daher ist sie auch sehr schnell. Wir haben ein umfangreiches, glaube ich, Streckenbelebungskonzept. Wir haben es Run to the Beat genannt mit 20 DJs an der Strecke. Da hatten wir gestern Abend noch ein Treffen mit allen Beteiligten, die da ordentlich Stimmung machen. Wir werden eine Party haben nach dem Lauf in der Rheinterrasse. Und Startunterlagenausgabe, Start liegen eben wieder ganz nah beieinander, weil die Rheinterrasse mittlerweile auch zu unseren, in Anführungsstrichen unseren, die Live-Venues gehört. Ist halt ein wirklich traditionelles Haus in Düsseldorf und da freuen wir uns sehr. Also das in Düsseldorf ist ja das Schöne, dass alles sehr nah beieinander liegt. Start und Ziel sind ja auch nicht weit auseinander und das Ziel ist wirklich dann unten am Rhein. Das ist, glaube ich, auch einzigartig. Das gibt es sonst auch nirgendwo und die Zuschauer können auch von oben nochmal aufs Ziel schauen. Und dann der Nachzielbereich am Burgplatz ist Herz der Altstadt. Also ich glaube, also einiges zu bieten.
Ja, hört sich cool an. Da habe ich auch zu mehreren Dingen nachfragen. Aber das Erste direkt, das heißt, der Zielbereich ist so, wie er aber früher auch war praktisch, so von der Location her. Also
ja,
direkt
die Strecke
unten
ist
am Rhein, du guckst von oben auf Ziel und Rhein.
Genau. Ja, also ist eigentlich weitestgehend analog die Strecke zu 2019, bis auf ganz kleine Änderungen. Da wir eine Großbaustelle mitten in der Stadt haben, da müssen wir ein paar Meter, mussten wir auf der Strecke finden. Das ist aber kein Problem gewesen. Nein, die Strecke an sich, auch der Kö-Anteil, es ist alles so geblieben. Und der Zieleinlauf, Start- und Zieleinlauf sind komplett derselbe.
Ist es denn eine große Runde für den Marathon?
Ja,
okay.
Es ist eine große Runde für den Marathon und die Halbmarathonstrecke läuft zu 100% auf der Marathonstrecke, lässt halt nur den Oberkassler Teil weg und den Norden hoch zur Messe. Ansonsten ist es der gleiche Teil wie der Marathon durch die ganze Innenstadt und dann das Start- und Ziel sind auch selbe.
Und man geht einmal, wie du sagtest, über den Rhein rüber nach Oberkassel. Die Schleife, die gab es ja auch schon immer eigentlich.
Die gab es schon immer. Ganz zu Anfang gab es zwei Brücken. Da war es die Kniebrücke, glaube ich, und Oberkasslerbrücke. Das hat man dann aus verkehrstechnischen Gründen irgendwann mal geändert, was auch absolut vorteilhaft ist. Und jetzt ist es nur noch die Oberkasslerbrücke hin und zurück. Das beruhigt den Verkehr so ein bisschen. Dann können wir die äußeren Ringe offen lassen für den Autoverkehr. Und die Strecke an sich hat im Gegenteil, es hat dadurch nur durch an Attraktivität gewonnen.
So, Nerdfrage, wie viel Höhenmeter hat sie?
Ja, genau, die Nerdfrage, weiß nicht, 30, also die Brücke hoch eben, ne? Ansonsten ist Düsseldorf halt niederrheinisch absolut flach.
30 ist wenig.
Ja, also ich weiß
Hamburg
nicht, vielleicht
ist
auch 40, aber mehr ist es mit Sicherheit nicht, weil wir haben wirklich die einzige Erhebung ist da hoch, die Brücke hoch, auf die Oberkasseler Brücke und man läuft eben dann nach Oberkassel rein und kommt auch wieder eben zurück und deshalb ist das die einzige Steigung.
Okay, alle nach Düsseldorf. Wird man noch nachmelden können? Nee, ne? Weil du sagst, ihr macht den zu. Irgendwann.
Also beim Halbmarathon wahrscheinlich nicht, beim Marathon ja und bei den Staffeln auch, aber den Halbmarathon. Und wir haben natürlich auch noch den Kids Cup über 2 und 4 Kilometer und Bambini. Da wird man auch noch kurzfristig melden können, aber beim Halbmarathon nicht.
Okay.
Also gehe ich nicht von aus.
Jetzt Frage mit den DJs. 20 DJs.
Mhm.
Ja. Was machen die für Musik?
Die machen so alles Mögliche bis auf Schlager. Also wir haben das ja so ein bisschen unter das Motto Elektro gestellt, was aber ja sehr, sehr weiter Begriff ist. Also da wird jetzt nicht nur Rave und Hip-Hop oder weiß ich nicht was laufen, sondern so durch die Bank Rock, Pop, auch ein bisschen Rave-Musik, aber glaube ich eher weniger, also eher so ein bisschen motivierend auch für die Läufer.
Also keine Samba-Band?
Nee,
tragisch, keine Samba-Band. Tragisch.
Ja, tragisch, ja. Aber war jetzt in diesem Jahr nicht unser Motto.
Nächstes Jahr dann.
Nee, aber wie kommt man an die, Entschuldigung, aber mich interessiert das wirklich, wie kommt man jetzt an die 20 DJs? Das ist ganz einfach, sehr wahrscheinlich, nur in meiner Welt.
Nee, das ist nicht so einfach, aber wir haben hier in Düsseldorf eigentlich eine ganz gute Szene und einen sehr umtriebigen Partner, den Holger Schütt mit Alma Sports, der da in die Szene einen sehr guten Draht hat und einen bekannten DJ, den Theo Fitzos, der ist halt hier in der Gegend absolut bekannter DJ.
Martin kennt ihn.
Nicht. Nee, kenne ich nicht.
Und der hat halt die beiden haben sich darum gekümmert, dass wir die 20, wir sind es glaube ich sogar mit 1 oder 22 DJs an der Strecke haben. Dazu haben wir aber noch so von diesen ganzen, das heißt ja heutzutage nicht mehr Lauftreff oder Club, sondern Running Community.
Ja, oder
Club. Und da haben wir natürlich auch einige am Start, die so Cheering Zones organisieren, auch nochmal mit Musik und ein bisschen Party an der Strecke, ne? Also machen da so ein bisschen Rambazamba. Und deshalb ist das so bunt gemischt. Also stehen jetzt nicht nur DJs da, wir haben auch noch andere Hotspots von unseren Partnern. Und von daher ist das, glaube ich, von der Strecke her sehr abwechslungsreich.
Also meine Frau hatte mir den Auftrag gegeben, die auch eine begeisterte Läuferin ist, hatte mir den Auftrag gegeben, wenn du mit der Sonja Oberem vom Uniper Düsseldorf Marathon sprichst, dann sag ihr bitte, sie soll mal ein Jahr lang die DJs so untereinander koordinieren, dass man so auf einem einheitlichen Klangteppich durch den Marathon reist. Also sie träumt eher davon, es gibt einen DJ und die Beschallung ist komplett durchgängig, weißt du? So, man läuft an der Musik, an ein und derselben Musik entlang.
Man könnte Kopfhörer mitnehmen und seine eigene Musik dann
das
spielen.
Darf man nicht. Das wäre auch.
Darf man ja nicht. Aber naja, okay, das ist auch eine coole Idee. Ich gebe das mal an unsere Production Nerds weiter.
Ja, ist so eine Aussage.
Also,
ich gebe das mal weiter.
Das wäre schon ziemlich.
Ja, genau. Ich nehme das mal mit.
Ich nehme das mal mit. Wir kümmern uns drum. Ja, ja.
Ich habe nicht gesehen, dass du es
aufgeschrieben
hast.
Sehr gute Idee.
Ich kann das.
Nein, aber jetzt, ich will das Thema jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber wisst ihr, was sie meint? Sie meint dass man 4 Stunden in einem Move drin ist. So. Das
ja.
finde ich schon ziemlich cool. Dazu gab es ja auch mal einen Engländer, der dazu tatsächlich geforscht hat und gesagt hat, wie motivierend und wie leistungsunterstützend. Das ist sehr ernsthaft. Also Ja, finde ich gar nicht so doof, ehrlich gesagt. Vielleicht macht man es nicht 42 Kilometer, sondern nur 5 Kilometer mal.
Ja, es ist glaube ich, auch so gar nicht so einfach, weil man müsste ja diese, also die DJ-Pulte bekommen, die DJs von uns, man müsste die ja irgendwie analog schalten. Also miteinander irgendwie, dass die aufeinander abgestimmt sind, meine ich. Und ja, okay, aber dann bräuchte man ja nur einen DJ.
Ja, eigentlich brauchst du einen DJ und ganz viele Lautsprecher.
Und 500 Lautsprecher an der Strecke, oder 1000.
Ist natürlich so ein bisschen da, wo der DJ steht, da sammeln sich vermutlich auch Zuschauer und Menschen.
Ja, und auch,
die Interaktion findet da dann nochmal statt. Das ist natürlich ganz wichtig.
Ja. Und die haben natürlich auch nochmal ihre eigenen Fanclubs, die dann teilweise mitbringen.
Ja.
Und deshalb sind das dann eigentlich immer so, früher hat man immer gesagt, so Stimmungsnester, heute würde man sagen Cheering Zone oder was weiß ich, auf jeden Fall, wo irgendwas los ist.
Ja. Wie schwierig war das, wieder loszustarten, so was das ganze Organisatorische anging? Konntest du auf Strukturen zurückgreifen? Musstest du alles neu aufbauen? Und wie schwierig war es, dann auch einen Partner zu finden, weil das Ganze steht und fällt ja auch mit Partnerschaften?
Ja, das stimmt. Also natürlich ist es nicht einfach, so eine Veranstaltung wieder neu aufzusetzen, zumal ja von den, sagen wir mal, vom alten Team keiner mehr da war, außer mir und noch der Hauke, der damals auch Sicherheitskonzept geschrieben hat, der ist mittlerweile auch bei uns in der Firma. Aber ablauforganisatorisch gab es noch ein paar Freelancer, die jetzt auch wieder mit an Bord sind, die dann so anfangs auch sehr viel so Erinnerungen und Wissen und alte Unterlagen mit reingebracht haben. Da konnten wir uns dann so ein bisschen dran entlanghangeln. Und ich musste natürlich gucken, dass ich meinem Team so viel Wissen, auch läuferisches Wissen mitgebe, anfangs, wie es nur geht. Weil es ist ja schon eine spezielle Klientel und es ist eine sehr spezielle und kleinteilige Veranstaltung und dabei aber so groß, dass es ja erhebliche Auswirkungen im ganzen Stadtgebiet hat. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, so eine Veranstaltung in einem Jahr aufzusetzen. Ich glaube, wir sind aber ganz gut vorbereitet mittlerweile, weil das Team dahinter, die sind hochmotiviert und haben sich da super eingearbeitet in das Thema, was nicht so ganz einfach ist. Wir haben aber auch jetzt noch für die Strecke ist eben noch ein absoluter Spezialist und selber Läufer verantwortlich, der kommt aus Hannover. Ist jetzt zu uns gekommen nach Düsseldorf und kümmert sich akribisch um die Strecke. Da braucht man, glaube ich, auch Leute, die aus dem Laufsport kommen, sonst verstehen andere Menschen dieses Nerdige gar nicht. Ne? Also, dass die Kilometer wirklich stimmen müssen und dass man jetzt nicht 30.000 Ecken in den Kurs einbaut. Also dafür braucht man dann schon Spezialisten. Alles andere, wie die ganzen Side-Events und so, das ist ja einfach Event-Management. Und da haben wir wirklich ein sehr gutes Team in der Richtung. Und dann haben wir noch unsere Marketing-Spezialisten, Sales. Und das hilft natürlich, dass man nicht so viel selber machen muss. Ja, und den Titelsponsor, da habe ich 3 Anläufe gemacht, um mich zu trauen, bei Juniper anzurufen und zu fragen, ob die wieder Lust haben. Aber das Gute war, es war jetzt nicht so, dass die auf meinen Anruf gewartet haben, aber ein bisschen, glaube ich, schon. Und das war relativ schnell erledigt, das Thema, und die haben gesagt, ja, wir sind wieder dabei und machen mit, auf jeden Fall für 3 Jahre, und damit war eigentlich auch der Startschuss gefallen, weil die Voraussetzung für eine Neuauflage war, dass wir einen Titelsponsor finden, und da war es natürlich mit Juniper einfach auch ein Glücksfall, dass die jetzt so ganz spontan gesagt haben, ja, wir sind wieder dabei, und das ist einfach toll. Und auch da ist ein tolles Team, steht dahinter, mit denen wir super zusammenarbeiten. Es macht auch richtig Spaß. Und von daher war das dann der Startschuss, mit der Orga richtig loszulegen.
Wie viele Leute sind das denn jetzt, die mit dir zusammen, so das Kernteam, an diesem Marathon arbeiten?
Ja, also das Kernteam wirklich, wir sind in meinem Team zu viert, haben aber Zuarbeit von den Kollegen Marketing, Sales, also Sponsoring, dann aus der Production-Abteilung. Dann haben wir in der Firma noch eine Abteilung, die Special Events, die organisieren den Weihnachtsmarkt und Japan-Tag. Da haben wir noch eine Kollegin, die kümmert sich jetzt nur um dieses DJ Run to the Beat-Thema. Und dann haben wir natürlich auch noch Externe wie Grafiker und sowas alles. Und ja. Okay. Aber wir sind eigentlich zu viert. Das ist auch tatsächlich sportlich, aber es funktioniert.
Und was war jetzt die größte Herausforderung? Weil die Strecke ist ja fast so, wie sie mal war. Der Titelsponsor ist derselbe. Also da war auch der Kontakt da und das hat ja auch geklappt, nachdem du dich getraut hast, dort quasi vorzusprechen. Und was war jetzt so, was war die größte Herausforderung? Wo gab es die meisten Probleme? Was musste man wirklich lösen?
Ja, erstmal mussten wir ja alles an Material müssen wir ja neu beschaffen, entweder zumieten oder zukaufen. Jedes Schild, Kabelbinder, Seitenschneider, Klebeband, alles. Es ist ja nichts mehr da gewesen. Also wir haben ja nichts. Und allein diese Materiallisten zu vervollständigen oder zu erstellen, dann zu berechnen, was brauchen wir an ISO an der Strecke im Ziel, wie viele Stücke Kuchen brauchen wir, wie viel Bananen, Obst, Becher. Ne? Wir haben ja nichts mehr gehabt, auch keine wirklichen Bestandslisten von den Vorjahren. Dann das Helferthema, auch eine Herausforderung, weil jetzt dadurch, dass die Veranstaltung 6 Jahre nicht stattgefunden hat, haben die Vereine und die ganzen Leute, die da sonst dabei waren, nicht gerade darauf gewartet, jetzt wieder beim Marathon mitzuhelfen. Gott sei Dank haben wir ein gutes Netzwerk hier in Düsseldorf, das uns viele Vereine auch unterstützen. Aber einige sind nach Corona auch gar nicht mehr jetzt in dem Maße in der Lage, die Anzahl an Helfern zu stellen. Wir behelfen uns dann auch noch mit zugekauften Leuten. Aber das ist schon eine Herausforderung. Und das Ganze natürlich dann, und das wissen wir ja noch nicht, an dem Tag auch wirklich alles so zusammenspielt. Auch bei den Ämtern sind neue Leute, die die Veranstaltung nicht kennen. Alle Abläufe mussten wir, also Hauke und ich, dann nochmal wirklich von Anfang bis Ende erklären und beschreiben, damit auch alle verstehen, was da passiert an dem Sonntag.
Mit wie vielen Leuten hattet ihr denn ursprünglich gerechnet, das Starten? Also weil es sind ja jetzt, was, wie viel hatten wir vorhin, 10.000? Ja.
Oh, das weiß ja, ich also zufällig. Ich bin jetzt gespannt, was Sonja sagt, aber ich weiß, was sie mir gesagt hat vor, wann, bei irgendeinem Marathon auf der Messe hatten wir Kontakt.
Ja, ich glaube, in Frankfurt war
Frankfurt, es. Frankfurt, also im Oktober letzten. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst.
Also ich habe gesagt, wir schaffen 2.500 Marathonläufer und maximal 4.000 Halbmarathon.
Okay, und jetzt sind es 4.000 und, nee, 6.000 und 4.000?
Ja, 4.000, ja genau, 4.000 Marathonläufer, da werden wir auch über 4.000 haben und es sind 6.000 Halbmarathonläufer. Das
ist schon echt gut.
Ja, ja wir sind auch sehr zufrieden und wirklich, hätte es nicht gedacht, weil es ja mehr oder weniger eine Erstauflage wieder ist, ne, nach so langer Zeit mit einer etwas schwierigen Vorgeschichte. Und da war das jetzt nicht zu erwarten. Wie gesagt, bei den Staffeln ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber auch da sind wir jetzt mittlerweile ganz zufrieden, um da auch jetzt über 1.000. Und das ist, glaube ich, jetzt auch für so einen Erstaufschlag wieder ganz gut. Wir müssen auch gucken, wie funktioniert das alles auf der Strecke und auch die Flächen im Nachzielbereich. Wie viele Leute können die aufnehmen? Ne? Können wir das im nächsten Jahr dann nochmal so machen oder müssen wir da auch umplanen? Also von daher ist das jetzt eine Teilnehmerzahl, da bin ich ganz zufrieden mit. Und beim Halbmarathon können wir auch nicht jetzt noch mehr zulassen.
Was mich noch interessiert ist, Düsseldorf ist ja hat eine sehr rege Laufszene seit Jahrzehnten. Dann ist es so, zwischendurch hatte ich den Eindruck ein bisschen abgeebbt, aber jetzt speziell ja hat es wieder Rückenwind gegeben und es gibt sogar jetzt auch Topläuferinnen und Topläufer wieder in Düsseldorf. Sind die in irgendeiner Form, ich meine jetzt Hendrik und Esther Pfeiffer zum Beispiel, wer ist noch nach Düsseldorf gewechselt? Sam Parson?
Aaron Biedenfeld.
Nee, Aaron Biedenfeld.
Aaron Biedenfeld.
So, Aaron.
Ja.
Sind die in irgendeiner Form auch involviert in
genau.
die Veranstaltung?
Esther, ja, Esther wird den Halbmarathon laufen. Hendrik ist ja frisch operiert, wird nicht laufen können. Aaron wird auch da sein. Da ist noch fraglich, ob er vielleicht auch den Halbmarathon läuft. Ja, sind auf jeden Fall alle da zur Veranstaltung.
Und da euer Sportsponsor Mizuno ist, wird auch Flo Neuschwander am Start sein. Im Halbmarathon habe ich gehört.
Ja, und genau. Erik Hille.
Genau. Mhm. Sidestep, genau. Die wir im Rahmen des Düsseldorf-Marathons, lieber Henning, falls du es noch nicht wusstest, für Runner's World auch shooten.
Das ist ja eine Überraschung. Natürlich wusste ich das.
Wir machen ein schönes Cover mit den beiden am Freitag vor dem Marathon.
Aber da kommen auch zwei Chaoten zusammen. Also Erik und Flo, ich kenne ja beide.
Und dann wird ein Fotograf, der liebe Jens, und ein Autor, der liebe Ralf, werden die beiden über das Wochenende begleiten und daraus eine schöne Geschichte für unser Heft machen.
Wir wussten das tatsächlich schon über Mizuno, weil wir sind natürlich auch mit Mizuno in regelmäßigem Austausch und deshalb wussten wir das jetzt auch schon.
Ja, ihr wusstet das, aber Henning habe ich jetzt total überrascht damit.
Nein.
Nein. Okay, also die Esther läuft Halbmarathon und Hendrik wird in irgendeiner Form präsent sein und Aaron eventuell auch. Das ist cool. Ich kenne die Konstellation gar nicht. Da steht ja jetzt bei euch tatsächlich gar kein Verein direkt hinter der Organisation. Das ist echt, bei dir ist das die Stadt, die dein Geldgeber auch ist.
Also, für mich persönlich, also ich bin bei D-Live, D-Sports angestellt als Head of Running.
Ja.
Und
D steht wahrscheinlich für Düsseldorf, ne?
Ja, genau. Okay. D ist für Düsseldorf. Und das Uniper D-Running Team wird tatsächlich, wie es der Name sagt, von Uniper in erster Linie finanziert. Und wir sind jetzt gestartet mit Hendrik, Esther, Aaron und Max. Max Torwirt, der aus Düsseldorf gebürtig kommt und im Team nicht fehlen darf.
Jetzt kommt die Meldung, er wird sein Marathon-Debüt geben in Düsseldorf.
Nein, aber dazu kannst du noch mal was sagen. Uniper, die Running Team, das gibt es. Das
genau,
ist
das
aber,
gibt es.
Aber die starten ja für unterschiedliche Leichtathletikvereine.
Genau, also eigentlich für Düsseldorf Athletics starten Hendrik und Esther und auch Aaron und Max nach wie vor für den SFD Düsseldorf.
Ja.
Ne? Aber unter dem Label Uniper, die Running Team, und wir haben Tone Kirschbaum als Mentor dabei und den Timo Kuhlmann als Trainer, der aber vom Tono so ein bisschen unterstützt wird und genau, und wollen sind jetzt dabei, das Ganze ein bisschen aufzubauen.
Das kann ich jetzt gar nicht verstehen, weil, liebe Sonja, natürlich hättest du Paul-Heinz Wellmann noch mit in das Team nehmen müssen.
Ja,
in dem Fall auch wieder
stimmt.
Das Wort Legende angebracht. Mindestens solch eine Trainerlegende und Lauflegende wie Tono. Also.
Das ist richtig. Aber ich glaube, Paul-Heinz genießt seinen Ruhestand.
Das wollte nicht, Tono auch schon mehrmals tun.
Ja, aber er ist halt wirklich jetzt nicht im Tagesgeschäft mit drin. Er ist beratend und hat jetzt nicht täglich seinen Einsatz auf dem Platz, ne? Oder im Wald. Ich glaube, die Zeiten hat er sehr genossen, ist aber auch froh, dass er das jetzt auch hinter sich hat, genau wie Paul-Heinz. Und Paul-Heinz ist ja auch sehr viel, glaube ich, unterwegs. Und
Habe ihn zufällig getroffen in meiner neuen Heimat und er sah dermaßen vital aus, also kaum gealtert, und wurde von einem großen Hund durch die Gegend gerissen. Nein. Aber ich glaube, er hätte durchaus die Vitalität, so etwas zu machen, aber du hast recht. Ist jetzt auch kein Paul-Heinz Wellmann-Podcast, den könnten wir mal machen. So.
Das klingt interessant.
Ja, also Paul-Heinz, genau, Legende und der beste Trainer. Ich glaube, ohne ihn, hätte ich das auch so nicht geschafft.
Ach, das war dein Trainer?
Ja.
Das wusste ich jetzt nicht. Okay.
Also die ganze gesamte Leichtathletikzeit war er mein Trainer.
Dann hat er was richtig gemacht.
Und nicht nur dein Trainer, er hat in Leverkusen diverseste Lauftalente zu Laufstars gemacht. Also
ja, genau.
Okay.
Wir waren wirklich eine starke Gruppe und das über Jahre hinweg, das muss man sagen. Und er hat da schon, ist einfach ein Trainerlegende, ein sehr gutes Händchen, die Athleten richtig in die richtige Richtung zu führen und auch da alles rauszuholen.
Wo wir jetzt schon über Athleten, die dort in Düsseldorf jetzt starten und Trainer gesprochen haben, so beim Spitzensport sind, wer wird denn ganz vorne beim Marathon mitlaufen aus Männer- und Frauensicht?
Ja, das werdet ihr in den nächsten Wochen erfahren.
Ehrlich? Also es ist noch nichts
doch,
öffentlich?
Doch, aber ich möchte meinen Kollegen noch nichts vorweggreifen.
Okay.
Boah, jetzt sind wir ganz aufgeregt.
Aber ja, ich weiß es tatsächlich nicht.
Ich also, auch nicht.
Nee, ist doch gut, wenn ihr es nicht wisst.
Okay.
So, ab jetzt jeden Tag eine WhatsApp an Sonja.
Mach mal.
Wer startet?
Ja, ihr werdet es erfahren.
Aber es wird ganz kurz nochmal, es wird ein Spitzenfeld geben, es wird Tempomacher geben.
Es wird
geben.
Ein Spitzen. Okay. Ja. Genau.
Okay.
Ja.
Okay.
Wird es geben.
Und
also ganz ohne geht es ja nicht. Also das ist ja auch meine Leidenschaft. Also so ganz ohne Spitzensport geht es dann doch nicht. Ne? Und
macht ihr das selbst? Stellt ihr das Feld selbst zusammen?
Nee, wir arbeiten mit Philipp Kopp zusammen.
Natürlich.
Philipp und Sandra. Okay. Dann werden wir den Philipp mal fragen.
Nein, ist wahrscheinlich
nein,
einfacher.
Alles gut. Schau mal nach vorne. Also über das Jahr 2025 hinaus. Was ist so deine Vision? Gibt es eine Vision oder braucht es die gar nicht bei den tollen Anmeldezahlen? Was wäre so das, was, wo du deinen oder euren Marathon in den nächsten Jahren siehst?
Ja, also so eine Vision oder ein Ziel. Vision hört sich immer so nach Spekulation an. Ziel irgendwie trifft es vielleicht besser, ist halt irgendwie sportlicher formuliert und ohne Ziel macht es auch keinen Sinn. Also ich würde mir halt schon so 5.000, 6.000 Marathonläufer wünschen und an die 10.000 Halbmarathonläufer und auch wieder 3.000 Staffeln, das wäre schon super. Allerdings muss ich dann sagen, glaube ich, müssen wir die Strecke nicht, aber den Zielbereich nochmal dann irgendwie anpacken, weil das so viele Leute können die Flächen da jetzt an der Stelle nicht aufnehmen. Also es hieße dann, wir müssen dann doch nochmal alles anpacken, aber das würde ich dann gerne in Kauf nehmen.
Und irgendwie eine Einbindung Stadion oder solche Sachen, gibt es da Ideen?
Ja, also es gibt viele Ideen. Ich finde ja, so ein City-Marathon gehört immer auch in die Stadt, ne? Weil das Stadion, ich meine, wir haben unsere Büros in dem Stadion und die Fläche gibt das natürlich her. Es ist nur immer schwierig, die Leute da rauszubekommen. Und das Stadion liegt ja im Düsseldorfer Norden. Wie gesagt, Düsseldorf schon sehr kompakt als Stadt an sich, aber trotzdem ist es immer noch mal schwieriger, die Leute bis da rauszubekommen. Und ich wäre lieber irgendwo im Herzen von Düsseldorf, also vielleicht auf der Kö und hinten am Köbogen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das so vor Augen habt, aber da gäbe es Flächen, die sicherlich ein Vielfaches an den Massen aufnehmen können, als die wir jetzt haben. Und es gibt verschiedene Optionen. Das müsste man dann, das werden wir im Nachgang sehen, wie das jetzt so funktioniert und wie dann auch die Anmeldezahlen für 2026 sich entwickeln. Und dann werden wir das entsprechend anpassen und planen.
Aber es wird definitiv bei dem letzten Aprilwochenende jetzt perspektivisch bleiben.
Ja, also das ist ja auch so, wir sind ja auch nicht alleine auf der Welt. Es gibt ja auch in Düsseldorf noch mehrere Großveranstaltungen, Schützenfeste, Kirmes und andere Sachen. Und die Veranstaltungsflächen in Düsseldorf oder Plätze sind jetzt auch nur im begrenzten Maße vorhanden. Und wir möchten ja jetzt auch keinem anderen im Weg stehen. Und dieser letzte Aprilsonntag war immer schon jetzt gelernt von allen, dass da der Marathon stattfindet. Und deshalb würden wir eigentlich gerne den Termin auch beibehalten.
Und was wirst du am Tag nach dem Düsseldorf-Marathon 2025 machen?
Ausschlafen, vielleicht,
okay,
wenn es geht. Aber vermutlich geht das nicht, weil wir natürlich am Montag noch abbauen. Also ich glaube, so der erste Tag zum Durchatmen wird wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag sein. Nee, am Montagmorgen werde ich vermutlich erstmal zum Burgplatz fahren und schauen, wie weit der Abbau ist. Und dann kurz ins Büro und die Mails checken. Sowas halt. Also ich glaube, der erste freie so Abschalttag wird wahrscheinlich erst Mittwoch, Donnerstag werden. Oder ja, am Freitag bin ich dann schon wieder auf dem Weg nach Prag zum Marathon.
Ja, ich wollte damit so ein bisschen raushören, wie sehr nimmt dich jetzt diese ganze Orga gerade aktuell
Ach so.
In Anspruch?
Ja, sehr, aber das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das mache. Und ich muss mich danach dann nicht 3 Wochen erholen. Also es geht immer weiter.
Anders als die Marathonläufer.
Ja, das ist richtig. Das stimmt.
So. Läufst du eigentlich selbst noch?
Ja. Genau, das ist eine gute Frage.
Also wie viel läufst du noch? Machst du selber noch? Bist du aktiv?
Ja, im Moment glaube ich wenig. Ich muss, das hört sich aber doof an, aber ich bin in Valencia gemeldet im Dezember.
Da hast du noch ein bisschen Zeit, aber.
Okay, genau, ich habe noch ein bisschen Zeit, das auch bewusst gewählt, weil ich wusste im Frühjahr, jetzt wird das nicht viel. Im Sommer und im Herbst, ich bin ja eher so ein Sommermensch, ne, und kann ja eher bei 30 Grad laufen als bei 10 Grad minus oder Minustemperaturen. Von daher kommt mir der Sommer dann trainingsmäßig entgegen. Ja, das laufe ich im Moment vielleicht 80 Kilometer. Ich fahre halt sehr viel Rad. Und jetzt in den dunklen Monaten sondern täglich, immer früh morgens, fahre ich halt so 1,5 Stunden auf der Rolle.
Also ganz kurz, du hast gerade 80 und nicht 18 Kilometer gesagt. Ne?
Nee, 80.
80, als wäre das nichts. Also 80 Kilometer ist schon viel.
Ja, es ist natürlich immer die Relation, von wo man kommt. Ne? Das sagen mir immer alle. Ja, aber wenn man so denkt, von 200, 240 Kilometern auf 80 ist halt schon nicht so viel jetzt. Ne?
Und aber, wann läufst du dann in der Regel?
Ja, also wenn dann jetzt im Winter natürlich weniger, da fahre ich ja immer Rad, ne? Aber ansonsten früh morgens eigentlich. Jetzt, wenn es wieder heller wird, 5.30 Uhr geht's los.
Das heißt, bevor du zum Büro startest,
ja,
läufst du
zu Hause. Genau, also ich meistens 5:30 stehe ich auf, 5:50 Uhr, 5:45 Uhr.
Das heißt, du hast noch was vor dann in Valencia, W50.
Nee, also eigentlich tatsächlich nicht, aber ich muss ja auch was tun, damit das Ding Spaß macht. Ne? Also ich kann ja nicht immer nur allen Leuten sagen, pass auf, bereitet euch seriös auf Marathon vor, ne, macht lange Läufe und, ne, und das monatelang, damit es auch nicht zu weh tut hinten raus, aber es gilt natürlich auch für mich, jetzt mit 52, ne, und auch schon länger nicht lange gelaufen, von daher muss ich den alten Körper da auch mal wieder dran gewöhnen, ein bisschen länger zu laufen, und ich will ja jetzt auch nicht so ganz einbrechen.
Aber unter 3 ist schon das Ziel, oder?
Ach nee, ich glaube, weiß ich nicht. Also wenn um die 3 Stunden, das wäre schon super, unter 3, weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich will ja noch ein bisschen Spaß haben. Aber wenn ich das schaffe, super, würde ich mich mega freuen.
Ich hab so ein leichtes Glänzen in den Augen gesehen.
Aber da, Sonja, nach Valencia zum Marathon geht niemand, um da Spaß zu haben. Da geht jeder nur hin, um da irgendwelche Bestzeiten oder Sonstiges zu rennen. Keiner hat Spaß in Valencia.
Ja, sie muss ja auch so ein bisschen die Konkurrenz im Auge behalten. Die Mitbewerber, ja, so sagt man
die
ja.
Die Mitbewerber, ja. Ach, du meinst die Veranstaltungsmitbewerber.
Ja, oder genau. Nein, die Veranstaltung als Mitbewerber, ja, ja, genau.
Okay. Ah ja, stimmt. Ja. Das ist schon auch bestimmt spannend.
Gucken, wie es die anderen machen.
Ja.
Ja, genau. Also ich war jetzt schon mal ein paar Mal in Valencia, weil das für mich immer ein günstiger Anlaufpunkt ist da. Und das ist schon beeindruckend, ne? Also die Kulisse und die ganze Veranstaltung, wenn man sieht, wie sich das entwickelt hat, ne? Also bis vor ein paar Jahren dümpelte die Veranstaltung da so hin, und dann kommt eben der Mercadona-Besitzer, der auch aus Valencia kommt, und steckt da Geld rein, und dann explodiert das Ding dermaßen. Wahnsinn.
Das steht euch auch
vor.
Ah
bevor. Ja, ist beeindruckend.
Ich sehe das in Düsseldorf auch. Also ich glaube, ihr kommt, glaube ich, jetzt zur rechten Zeit wieder zurück. Man sieht ja, alle Laufveranstaltungen derzeit, die Großen profitieren von diesem Laufboom, der auch durch Corona nochmal kam. Die Leute wollen in Städten Marathon laufen, gemeinsam als Community, und da was erleben. Von daher glaube ich, dass das nächstes Jahr noch größer wird und übernächstes Jahr nochmal größer, weil jetzt habt ihr ja schon gute Anmeldezahlen. Das kann was werden.
Ja, ich würde mich natürlich sehr freuen, und ja, ich meine, selbstredend ist es natürlich auch sehr schön, durch so eine Stadt laufen zu können, über Straßen, wo man sonst nicht rüberkommt, weil so viele Autos fahren, macht das schon Spaß, und dann mit so vielen Leuten zusammen, das ist einfach schön, ne? Und man hat jetzt auch beim Marathon, ist ja die einzigartige Möglichkeit, auch mit Spitzenläufern und Hobbyläufern, dass die an einer Startlinie stehen. Das gibt es ja in keiner anderen Sportart.
Ja, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur dir, deinem Team und natürlich allen Läuferinnen und Läufern, die teilnehmen bei euch am Juniper Düsseldorf Marathon, ganz, ganz viel Erfolg zu wünschen. Wir hoffen, dass das ein Riesending wird da. Wie gesagt, zum 100. Mal, was die Teilnehmerzahlen angeht, sieht das ja durchaus so aus. Wir drücken die Daumen, dass alles gut läuft. Und natürlich sind wir nächstes Jahr auch mal selbst vor Ort dabei, auf jeden Fall. Henning.
Laufen? Du?
Nee, weiß ich nicht. Ja, auch. Keine Ahnung.
Ja. Halbmarathon kannst du noch laufen.
Das wäre doch mal was, Martin. Ja. Wettkampf-Comeback. Ja. Es wird Zeit.
Nee. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in den hektischen Tagen, Wochen vor deiner großen Veranstaltung. Sehr, sehr lieb. Danke.
Ja, gerne. Hat viel Spaß gemacht mit euch.
Dann lieben Gruß nach Düsseldorf.
Ja, und nach Hamburg, ne?
Tschüss.
Grüß mir die Alster. Tschüss.
Ja, und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Natürlich aber erst, nachdem wir nochmal darauf hingewiesen haben, dass ihr unseren Podcast natürlich unbedingt abonnieren solltet, sofern ihr das noch nicht getan habt. Und lasst uns auch gerne viele Sterne da, darüber freuen wir uns sehr. Jetzt aber Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns hier wieder hören in Folge 171. Bis dahin, macht's gut!